Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mich kurzfristig heute, also Freitag, der 13., nochmal für eine kleine Umstellung meiner Episode heute entschieden, so dass ihr jetzt zu Anfang den ersten Teil des Gesprächs mit Ralf Seidel, den werde ich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen, hört und im Anschluss dann gleich nochmal im Dialog mit Bernd Nickbur wir uns über Inhalte dieses Gesprächs unterhalten, über bestimmte Teile in dem Gespräch, Musikstücke und Ähnliches, aber auch über die Räumung in Lützerath, hier im Rheinland, die uns doch in den Tagen sehr beschäftigt. Und wir haben noch mal ein paar andere Aspekte beleuchtet, die Aktivisten offenbar dort bewegt. Ich hoffe, dass ihr Interesse findet bei der Episode. Der zweite Teil des Gesprächs mit Ralf Seidel wird dann in der nächsten Episode folgen. Dann wünsche ich einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis bald.
Ich habe das Gefühl, eigentlich die Psychiatrie ist gar nicht im Gespräch. Also die Probleme des Wahnsinns, also der Psychosen, der schweren Psychosen, die interessieren im Moment überhaupt die Gesellschaft nicht. Und die Gesellschaft hat auch gar nicht den Mut, das überhaupt anzusprechen, dass es sowas wie Wahnsinn gibt.
Also da kommt man wirklich an die Grenzen des Menschseins, also an die größten Fragen, die dann an Mensch gestellt werden. An was ist ein Mensch wert? Gibt es diese Frage, darf es die überhaupt geben? Sie wird sich irgendwie immer stellen.
Ich möchte erstmal die Hörerinnen und Hörer begrüßen und wir, der Wachsaal, wie ich unseren Podcast ja immer nenne, weil er so heißt, vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre, manchmal muss ich schon sagen 50 Jahre deutsche Psychiatrie, ist heute mal wieder unterwegs und zwar sind wir in Mönchengladbach bei Dr. Ralf Seidel. Hallo erstmal und guten Tag.
Grüß Gott.
Nochmal zu Ihrer Geschichte. Sie sind ja 1941 geboren.
Im Februar hoffe ich, 82 werden zu dürfen.
Haben 1960, das habe ich mehr oder weniger alles so auf Ihrer biografischen Skizzen aus Ihrem Buch da entnommen, da komme ich gleich auch nochmal zu. 1960 haben Sie begonnen, Medizin und Philosophie zu studieren. Und ich habe mal so nachgerechnet, ungefähr 68 haben Sie promoviert, vielleicht war es auch ein bisschen später oder weiß nicht, wie lange es gedauert hat.
Offiziell habe ich promoviert 69, aber fertig war die Arbeit 67 so. Man lag die noch rum und so weiter. Das, ja.
Aber was mich da eben schon beeindruckt hat, deshalb stocke ich auch schon fast bei der Vorstellung erst das erste Mal. Sie haben ja Ihre Dissertation darüber verfasst, über sich mit Magnus Hirschfeld beschäftigt.
Ja, ja.
Und ich würde Sie ganz direkt rausfragen, was Sie denn damals dazu bewogen hat. Und Sie haben ja auch sich überhaupt mit diesem Wissenschaft dieser Art von wissenschaftlichen auseinanderzusetzen. Und Ihr Doktorvater war ja auch Dr. Leibhardt, da haben Sie auch in dem Buch was zu gesagt.
Ja.
Und ich möchte einfach so die vorwiegende Frage stellen, gab es irgendwie Zusammenhänge zwischen diesen beiden Herren? Also hat sie bewogen?
Also bewogen hat mich nur, dass ich bei Leibhardt promovieren wollte. Meine Idee war, das habe ich im Buch auch angedeutet, sowas Hölderlin und der Wahnsinn oder sowas. Also eher was Literarisches zu verbinden mit der Psychiatrie oder philosophischen Fragen, die in die Psychiatrie hineingehen. Obwohl ich damals nicht vorhatte, Psychiater zu werden. Aber mich haben diese Fragen von der Philosophie her interessiert. Und ich wollte unbedingt bei Leibhardt promovieren. Das war eigentlich entscheidend, weil der mich einfach beeindruckt hat. Der war so ein hochgebildeter Mann und war auch so ein bisschen quer zu den, wie sonst so die Ordinarien da waren zu der damaligen Zeit. Da hatte man ja gar keinen Zugang. Die waren in einer ganz anderen Welt, so ein Ordinarius damals. Und sie waren meist sehr konservativ und er war völlig anders und war von den Nazis verfolgt und mit einer jüdischen Frau und also ganz andere Biografie, wie sie normalerweise unter den damaligen Lehrstuhlinhabern war. Ich wollte zu ihm, das war entscheidend. Das Erste war schon, dass er gesagt hat, ich hätte nicht gut genug Altgriechisch gelernt. Und ich hatte so Griechisch noch später lernen müssen. Ich war nicht am humanistischen Gymnasium, aber weil für die Philosophie musste ich so eine Art kleines Graecum machen. Aber er sagte, das wäre eigentlich nichts Gescheites, aber es hatte eigentlich mit dem Thema nachher überhaupt nichts zu tun. Und dann war die Arbeit über Hirschfeld, er hat damals über die Geschichte der Sexualwissenschaft, des medizinischen Umgangs mit der Sexualität und so ein zweibändiges Buch verfasst, war da aber noch auf dem Weg zusammen mit seiner Frau. Und da hatte er das Thema Hirschfeld, war ihm ganz wichtig, aber es hat jemand angefangen und abgegeben und gesagt, es ist ihm zu viel. Ich hatte keine Ahnung, also ich hatte von Hirschfeld damals noch nichts gehört und das Thema hat mich nicht interessiert oder nicht so interessiert, sagen wir mal, schon. Die Zeit hat mich nicht interessiert, diese wilhelminische, so bürgerlich-militaristische, die zwar schon in so einem Umschwung war um 1900, schon auch eine spannende Zeit, aber lag mir, und preußisch war mir auch nicht so, dass man, als Münchner ist man eher woanders hin orientiert. Also es war eigentlich von den Voraussetzungen alles nicht, was ich wollte. Ja, und dann habe ich angefangen und muss sagen, es war unheimlich spannend. Hat mir ganz viel Anregung gegeben. Und ich habe eine Welt entdeckt, von der ich wenig wusste und die heute auf einmal total aktuell ist. Damals hat kein Mensch über Transvestiten und so weiter gesprochen. Er hat ja schon 1910 ein Buch darüber geschrieben, Herr Hirschfeld. Also all das war schon da, was heute gerade wieder so aktuell ist, wenn auch ein bisschen mit einem anderen Blick drauf. Und je mehr ich darüber gearbeitet habe, desto mehr hat mich das auch gepackt. Mhm. Das Spannende vielleicht ist, die Arbeit war schon angenommen als Buch beim Enke Verlag, so eine Reihe zur Sexualforschung. Dann ist der Giese, der damals der Hauptvertreter der Sexualwissenschaft in Deutschland war, gestorben. Der ist in Nizza von einem Berg gefallen oder hat er Suizid begangen, das weiß man nicht so genau. Und seine Nachfolger, die haben die Sache wieder anders gesehen und dann ist es im Sand verlaufen. Also das ist so jetzt erstmal kurz dazu. Ja. Aber es war absolut eine ganz bereichernde Geschichte für mich.
Ja, ich bin darauf gestoßen, weil ich dachte, so, das ist ja nun wirklich auch heute, das konnte man damals nicht wissen, aber das war ja schon, sagen wir mal, da war die Bewegung so der Queers ja schon mal weiter, als es dann lange in den 60er Jahren oder so.
In den 20er Jahren, absolut, ja. Und in der Zeit, wo ich darüber geschrieben habe, hat man sich fast geschämt, darüber zu schreiben.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Vielleicht noch ein Satz dazu, Leibbrandt.
Ja gut, der war so ein künstlerischer Mensch. Er war ja, hatte eine Ausbildung als Pianist auch, hat bei Max Reinhardt im Theater in Berlin war er Klavierbegleiter. Also er lebte in so einer Welt von Künstlern und war hochgebildet, auch philosophisch. Hat in der Nazizeit durfte er ja nicht mehr praktizieren. Er war vorher im öffentlichen Dienst. Und hat da so einen Gelehrtenkreis, die nannten sich Katakombenkreis, um sich gehabt. Da haben die jahrelang nur Aristoteles in Griechisch gelesen. Also er kommt aus einer ganz gelehrten Welt, aber auch mit so einer barocken Einstellung. Also der ist keiner, der auf jede Fußnote geachtet hat, sondern der ist eher großzügig und das sieht man natürlich auch oft kritisch bei ihm. Über solche Sachen hinweggegangen ist. Aber er hatte so eine Weite an Wissen, das hat einfach mich fasziniert. Ja. Auch er war mehr ein Künstlertyp eigentlich. Mhm. Er war ursprünglich Psychiater und auch Sozialpsychiater eigentlich. Er hat die Fürsorge in Berlin Tiergarten, da war er Chefarzt praktisch, bis 1933. 1933 hat er sich gemeldet, als die jüdischen Ärzte, denen die Approbation entzogen wurden oder die Zulassung. Da hat er darum gebeten, man möge ihm bitte die Zulassung auch entziehen, denn er fühle sich mit denen so verbunden. War ja, wie gesagt, auch mit einer jüdischen Frau verheiratet. So ein Typ war er.
Ja, und in, dann später in den Nürnberger Prozessen hat er da als Gutachter.
Da war er dann als sachverständiger Gutachter für die Anklage. Was Gutachter gab es natürlich mehrere, auch Deutsche, aber er hat die Anklage mit als Sachverständiger vertreten.
Ja, also wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, ich fand das sehr spannend jetzt.
Ja,
also so zurückblickend nochmal. Einmal auch, weil so diese beiden Themen, so wie war das denn in dem Hitlerregime und auf der anderen Seite aber auch so diese queere Bewegung in den 20er Jahren, das sind ja schon Themen, wo man heute wieder ein bisschen näher dran kommt, aber was die ganze Nazi-Zeit anging, war ja in eine lange, ich weiß nicht, mehrere Dekaden war das ja immer sehr unterrepräsentiert.
Ja, ja, es war auch nach 45 auch noch, natürlich, auch noch. Ja. Eher noch ein bisschen mehr in der DDR, zumindest in der Wissenschaft, hat man schon ein bisschen mehr drüber geschrieben. Ja. Hier gab es ein Institut für Sexualwissenschaft, aber das war kein selbstständiges in Hamburg, das hat dieser Hans Giese geleitet. Und es ist dann weitergeführt worden von Siegusch und Schmidt, aber wieder mit einem anderen Schwerpunkt.
Mhm. Ich habe also mich damit beschäftigt, wir müssen das gar nicht weiter vertiefen, aber
Das
ist spannend, weil das ja auch in die Kunst reinging. Es gibt sogar so ein Lied, habe ich nochmal gesehen, Lila Lied oder so,
Das
damals komponiert wurde, auch Freunden von dem Hirschfeld.
Was ja, ja, das war eine ganz starke Bewegung. Ja. Also Berlin war ja eine irre Stadt damals in den 20er Jahren und da war das schon sehr, sehr weit. Und er hat ja ein großes Institut gehabt für Sexualwissenschaft, wo die Leute ein- und ausgingen. Mhm. Auch zum Teil Leuten auch aus dem Nazi-Umfeld am Anfang, das natürlich nicht mehr ging. Mhm. Also das war 33 dann vorbei.
Und heute ist dann Platz benannt, habe ich gesehen.
Ja.
In Berlin, ne? Und also 100
Personen. Aber ein kleines Beispiel noch. Ich habe zum 100. Geburtstag einen Artikel über, dafür hat man mich gebeten, einen Artikel nochmal zu schreiben, das war aber eben diese Zeit, das hat kaum jemand wahrgenommen. Jetzt zum 150. Geburtstag haben alle Prominenten waren da und haben, viele ganz Prominenten, haben alle Beiträge geschrieben, ist so ein Sammelband, den habe ich auch erschienen. Große Feier gewesen, da hat man es auf einmal ihn wiederentdeckt.
Ja, das ist so. Ja, irgendwie begegnen sich da auch so Zeitströmungen oder Epochen, keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber es ist heute eben interessanter.
Wieder interessanter.
Ja, ich will mal ein bisschen weitermachen in Ihrer Vorstellung, aber Sie haben nach einem kurzen Nebenweg, nenne ich das mal, als Arzt bei der Bundeswehr, wo Sie am Ende dann aber auch als Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden sind, gearbeitet. Und danach noch...
Es war Wehrdienst, es war Pflicht, es gab ja damals Wehrpflicht, also ich war halt eingezogen worden und hat erst überlegt zu verweigern und hat man gesagt, naja, mit der Waffe musst du nicht dienen. Und so, dann bin ich da reingeraten. Ist mir nicht leicht gefallen, obwohl ich sagen muss, im Rückblick war die Zeit eine gute Zeit. Mhm. Also ich habe drum gekämpft, in Regensburg zu bleiben. Das war schon ganz entscheidend. Ich konnte dort bleiben. Habe eigentlich gearbeitet wie ein niedergelassener Hausarzt und hatte da so eine Art Sanitätsrevier. Das ist also wie wenn einer zu Hause krank wird, so habe ich die betreut. Und habe mit den niedergelassenen Ärzten, also den Notdienst, mitgemacht. Aber dann kamen eben doch Dinge, die ich nicht so sehr bei der Bundeswehr kritisch gesehen habe, sondern eher als... Ja, war Vietnamzeit, also eigentlich war das was über die Bundeswehr hinausging, wie ich zu dem Kriegswesen überhaupt stehen konnte. Und habe dann einen Antrag gestellt und das ist dann am Ende der Zeit dem zugestimmt worden, oder wie sich das nennt. Also ich musste natürlich durch das Verfahren dadurch, das ist klar.
Sie sind ja dann eigentlich dann auch ein bisschen später, Sie haben mir das auch schon mal Telefon erzählt, dass Sie ja zunächst auch mal eine Assistenzzeit als Kinderarzt begonnen hatten.
Ich wollte Kinderarzt werden. Also für mich war am Anfang ein bisschen die Überlegung, ob ich die Philosophie noch fertig mache, also promoviere noch und dann in die Medizingeschichte gehe. Das hat mich theoretisch sehr fasziniert, aber ich wollte irgendwie was mit Arbeiten einfach praktisch was machen. Und da war, hat mich die Kindermedizin am meisten gereizt. Und da habe ich in der Kinderchirurgie gearbeitet. Das war auch eine schöne Zeit. Also das habe ich gern gemacht. In Regensburg.
Ja, aber dann kam der...
Dann kam so die, ja, naja, das war die nach 68er Zeit. Da war in der Psychiatrie einfach viel mehr los. Da hat man in der Psychiatrie ja so Leute eben wie Dörner, Finzen und wie sie alle, die kennen sie ja alle. Das waren alles Leute, die waren nicht nur Mediziner, sondern die waren auch Soziologen, waren auch Philosophen, waren auch Historiker. Da ist wirklich eine interessierte, politisch kritische Gruppe an jungen Leuten in die Psychiatrie gegangen, weil man dachte, Mensch, da können wir auch mit so einem gesellschaftspolitischen Hintergrund was verändern. Mhm. Und das hat mich auch fasziniert.
Mhm. Was ich nochmal ganz interessant finde, so als kleine Randnotiz, Sie haben das auch in diesen biografischen Skizzen erwähnt, dass Sie damals schon, weiß nicht, ob 73 oder 74 jedenfalls, an dem Mannheimer Kreis teilgenommen haben, was ja für viele wissen das vielleicht, die uns zuhören, aber die Vorläuferorganisation oder Vorläufersache von der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie war. Ja. Und die hatte damals, waren sie auf einer Düren, in der Klinik, nehme ich an, dass die Veranstaltung.
Das war in der Klinik, ich meine, es war Ende 72, also 73. Das hat mich beeindruckt, dass die Leute, wie die da so zusammenkamen, das waren wir ja aus der klassischen Medizin, da ist heute auch manches anders, waren wir das gar nicht gewohnt, so in Gruppen zusammenzuarbeiten. Und beeindruckt hat mich damals auch der damalige Chef in Düren, der Herr Köster, der einfach, das hat sich auch später noch mal bestätigt, dass er der einer war, der eben anders war wie die meisten anders.
Ja, ich habe ihn ja auch kennengelernt damals, also als ich dann meine Ausbildung machte und noch einige Jahre gearbeitet habe.
Ja.
Und es war eine sehr, ich sag mal, heute sehe ich das natürlich schon sehr anders, aber es war damals ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich meine, ich sowieso in der kleiner Auszubildender, aber es war ja auch so eine Gruppe, so eine sehr aktive Gruppe in Düren. Ich sag mal so, da sind sehr viele kritische Geister gerufen worden, die auch alle da waren und die dann aber irgendwann auch ihre Meinung geäußert haben. Und dann wurde das ja sehr spannungsreich, so diese Beziehung.
Ja, das habe ich ziemlich mitgekriegt. Das war Ende der 70er Jahre.
Ja.
Und ich war ja damals Vorsitzender der RGSP und war in so einer, wie soll ich das nennen, mittlere Rolle. Also die Leute, die da... Aktiven waren, so Knauer, Matterkass und wie sie alle hießen. Mit denen war ich befreundet oder zumindest gut bekannt. Und andererseits muss ich sagen, hatte ich den Köster eben auch sehr geschätzt. Aber diese kritischen Geister hatten ja immer nur da Raum finden können, wo auch der Chef eher liberal war. Das war bei Adorno so und das war... Das war damals immer so gewesen. Bei den anderen kam man ja eh nicht an. Aber Köster war der Einzige unter den damaligen Großklinikchefs im Rheinland, der die Reiterentwicklung wirklich positiv begleitet hat. Die anderen waren eher so, dass sie gedacht haben, oh, naja, hoffentlich geht es schief in Reit. Dann können wir alles weitermachen, wie es bisher immer so gelaufen ist. Aber da war er wirklich... absolut anders.
Reit, Mönchengladbach, das war ja dann noch, da haben Sie einige Jahre gearbeitet, aber waren vorher noch in Hannover. Ne?
Nein, ich war erst in Reit, also ich bin von Regensburg nach Reit gekommen. Also Reit war ja damals noch selbstständige Großstadt. Das hat auch eine besondere Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Mönchengladbach und Reit sind ja relativ zusammengewachsen. Die sind 1928 schon mal vereinigt worden und hat 1933 hat ein prominenter Reiterbürger, nämlich Herr Goebbels, hat dann die Reiter von dem Joch der Gladbacher wieder befreit. Und dann sind die wieder selbstständig geworden, die beiden Städte. Und 1975 im Rahmen der Kommunalreform sind sie wieder zusammengelegt worden. Also ist eine besondere Geschichte. Ja, gut, ist vielleicht nicht so bedeutend. Und ich bin 19, Also die Klinik ist am 2. Dezember 1972 gegründet worden in Reit und ich bin 73 nach Reit gekommen. Ja, also im ersten Jahr, im Herbst, also im November, 1. November 1973. Und bin dann bis 1980 geblieben und bin 1980 dann nach Hannover für vier Jahre und dann wieder als Chef zurück. Also das war nicht mein Ziel, hat sich so ergeben.
Aber dass Sie nach Hannover gegangen sind, war schon auch sehr bewusst?
Es war sehr bewusst, es war schon vorher mal die Anfrage von Erich Wulff gewesen, ob jemand, weil wir relativ ähnlich gearbeitet haben, weil wir in der DGSB sehr nah, auch politisch uns sehr nah waren, und die Hannoveraner dachten, es wäre nicht schlecht, wenn jemand von Gladbach käme. Das war schon bei der vorherigen Besetzung einer Oberarztstelle so gewesen. Da wollte aber keiner von uns weg. Und dann ist dann der Helmut Haselbeck aus Bonn damals nach Hannover gegangen. Und dann Ende der 70er Jahre hatte ich einfach das Gefühl, das tut mir gut, mal was anders zu machen. Und wenn, dann am liebsten nach Hannover. Also, da war ich 4 Jahre dann eigentlich bei Kiska offiziell.
Ja, ja, ja.
Und das war auch für mich ein Glücksfall.
Ich weiß gar nicht, welche Rolle oder welche Position hat denn der Erich Wulff da in der Klinik gehabt?
Also die Klinik, war ja auch eine neue Klinik, eine neue Hochschulklinik, die als erste Hochschulklinik in Deutschland sich entschieden hat, wirklich einen Sektor der Stadt Hannover wirklich Pflichtversorgung mit zu übernehmen. Und den Lehrstuhl hatte Kiska, Direktor der Klinik war eben Kiska. Und dann hat man noch eine zweite Professur für Sozialpsychiatrie eingerichtet. Da waren 3 Kandidaten, einer war auch Feldhin aus Gladbach, einer war Bosch aus Berlin und einer war Wulff, damals aus Gießen. Der kam aber etwas später, also da war schon die Klinik einigermaßen etabliert. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, es muss so um 75 so gewesen sein. Und er hatte die Abteilung Sozialpsychiatrie. Im praktischen Leben der Klinik hat diese Trennung der 2 Abteilungen eigentlich keine Rolle gespielt. Also man war, ja. Und Kiska war schon der Chef eigentlich. Ja. Erich Wulff war der war einfach großer Intellektueller. Also der war politisch sehr aktiv und wir haben enorm viel von ihm, sowohl so philosophisch, politisch profitiert, auch von seinem Leben. Der war da ja vorher gerade in Vietnam gewesen, mehrere Jahre. Hat das Buch geschrieben, unter dem Pseudonym Alzheimer damals, Lehrjahre in Vietnam, das war ein Kultbuch in den 68er Jahren. Es war eine große Gestalt als Intellektueller, würde ich sagen.
War ja auch in der DGSB sehr präsent.
In der DGSB sehr präsent auch, ja. Aber da war Kiska weniger, er war Mitglied damals noch, aber da waren präsent die 2 Oberärzte Manfred Bauer und Marc Richards, der dann nach Maastricht gegangen ist.
Sie haben ja in Ihrer über 40-jährigen Arbeit eigentlich auch maßgeblich die sozialpsychiatrischen Informationen gestaltet, sag ich jetzt mal, über viele Jahrzehnte und haben, wenn man so Ihre... wie sagt man, den Überblick Ihres Publikationsverzeichnisses im letzten Buch sieht, ja auch sehr, sehr, sehr viele Sachen veröffentlicht und auch immer so ein bisschen, sage ich mal, aus meiner Wahrnehmung, so über den Tellerrand der engeren Psychiatrie-Betrachtung hinaus auch, aber schon auch immer noch mal den weiteren Blick. Das finde ich auch nochmal und kommt auch sicherlich später nochmal zum noch mal Thema. Aber was ich denn als Abrundung jetzt, was Ihre Vorstellung hier betrifft, nochmal erwähnen will, ist, dass Sie in Ihrem letzten Buch, gleich werde ich es endlich auch nochmal nennen, ich meine, wir haben ja schon mal so einen kleinen Ausblick in einer Episode von meinem Podcast gemacht über Ihr Buch, aber da haben Sie ja auch einige wichtige, ich nenne das mal so persönlich-biografische Aspekte angedeutet oder beschrieben, kurz beschrieben. Das sind einmal so Ihre jüdischen Wurzeln, und aber auch, wie wichtig Ihnen das ausführliche Reisen war, Und nicht zuletzt auch, wir sind, oder ich bin ihr gerade zum ersten Mal begegnet, auch ihre Frau stammt ja aus dem Iran. Für mich sind das nochmal so ganz besondere Aspekte oder sehr persönliche, gefärbte Aspekte, die wir werden mal sehen, wie weit sie sich noch an anderer Stelle heute hier Raum verschaffen. Ich will das jetzt gar nicht so explizit darüber jetzt reden, aber ich denke mal, das spielt ja auch eine große Rolle, auch in der Betrachtung von dem Thema Psychiatrie und darüber hinaus. Ne? Ja, also das würde ich gerne so den Hörerinnen und Hörern jetzt erstmal so als Einstieg im Sinne von, mit wem sprechen wir denn, wen hören Sie denn heute hier überhaupt? Und das ist ja schon, wie ich finde, eine sehr, sehr breite und vielschichtige Person, die Sie da sind, finde ich.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Ja, Bernd, heute sind wir mal wieder live und wahrhaftig, ne?
Und zusammen. Oder miteinander.
Und das auch noch im neuen Jahr.
Genau.
Als erste Sendung hier, als erste Episode im neuen Jahr, unsere erste gemeinsame. Heute, unser heutiges Stück hier, unser Werk, oder dass ich einen Gesprächspartner hatte, mit dem ich ganz zu Anfang über seine Dissertation vor Ende der 60er.
Ende der 60er, ja, 68, 69, sagt er.
Ja, gesprochen. Also einmal haben wir in diesem Gespräch über diesen Magnus Hirschfeld gesprochen, der Sexualwissenschaftler in den 20er Jahren war. In dem Zusammenhang wirst du ja auch nochmal in deinem Beitrag sprechen, was so ein Song angeht, der in dem Zusammenhang auch entstanden ist, oder ein Lied, muss man besser sagen.
Mhm.
Ich sag schon mal, das
Lied. Ja, das lila Lied, genau.
Du hast ja dann nochmal einen Bogen geschlagen zu einem ganz anderen Genre da, was Musik angeht. Und sprichst ja da, ich will da jetzt nicht zu viel vorgreifen aus deinem Beitrag, aber du sprichst ja da auch, dass das sozusagen genau das Gegenteil von dem lila Lied ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen...
Ja, Gegenteil natürlich in Anführungsstrichen. Also der Song von Jacques Dutronc, der L'Opportuniste heißt, ist natürlich sehr ironisch gemeint. Das ist jetzt nicht nichts Konservatives. Das ist halt eine sehr ironische Abrechnung mit einer Haltung oder mit der Haltung des Opportunisten, der halt sagt, ich will gutes Leben kommen, indem ich mich möglichst überall und immer anpasse. Und das in so einem fröhlichen Je-Je-Beat-Rhythmus vorgetragen. Und ich fand das amüsant zu sagen. Also einerseits haben wir so dieses lila Lied, das heute, ich habe dann noch so ein bisschen recherchiert, ich kannte das ja schon, als du das vorgeschlagen hast. Also ich hatte das zumindest im Kopf und das gilt tatsächlich heute so als Schwulenhymne. Also ich habe da ganz, ganz viel drüber gefunden auf Homepages Queer und in der Zeitschrift Siegessäule stand auch mal was drüber, weil das Lied jetzt wohl auch gerade, ich glaube, 23 veröffentlicht worden, oder die Noten, oder 22, oder 22, das wurde jetzt 100 Jahre alt letztes Jahr und da hat es unheimlich viele Veröffentlichungen speziell zu dem Lied gegeben. Und was ich auch ganz witzig fand, ist, dass und da passt auch wieder der Opportuniste rein mit seinem fröhlichen Je-Je-Beat, dass die ursprüngliche Version von dem lila Lied ein Marsch ist. Gibt keine eingesungenen Versionen aus der damaligen Zeit, aber es gibt Orchesterversionen, die eingespielt worden sind, und das sind immer Märsche. Aber ein schönes Lied. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte dann auch irgendwann, ich meine, meine Oma hätte das immer gesungen. Das war ja, also meine Oma ist ja da, weiß ich, 1900 ungeboren, weiß gar nicht. Und ich weiß, nur meine Oma hat immer gesungen. Bei der Hausarbeit. Also ich als Kind spielte dann da irgendwo rum, saß in der Ecke und machte irgendwie meinen Kram. Und irgendwoher, und die sang halt gängige Schlager, also so aus ihrer Kindheit. Also ich war ja dann in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren, wo ich dann bei meiner Oma war. Und die sang halt Lieder aus ihrer Kindheit und Volkslieder. Und da war, meine ich mich zu erinnern, dass diese Refrain, wir sind anders als die anderen, immer wieder vorkam. Weil wir hatten ja auch viele Verwandte in Berlin und da gab es auch, die sangen auch viele Berliner Lieder. Weiß ich nicht, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Das habe ich mir dann später ja zu eigen gemacht als Verrückter, bin nach Berlin gegangen. Und da meine ich, dieses Lied auch gedanklich unterbringen zu können. Gut, aber das hat jetzt alles wenig mit Lützerath zu tun, abgesehen davon, dass die Lützerather den Grünen vorwerfen, opportunistisch zu sein.
Genau, das ist doch schon mal
eine Kurve gekriegt.
Als dann jetzt diese Räumung da anstand in Lützerath und man irgendwie so guckte, ja, wie geht das denn jetzt vonstatten? Ich weiß gar nicht, welche Erwartungen, wie gehen sie denn vor? Und habe ich aber dann an dem Tag dann auch ja, Hinweise gekriegt, hier, guck doch mal da auf Telegram und so, da sind halt so, laufen halt so Informationen und habe mich dann da in so einem Aktionsbündnis Lützerath da eingeschaltet. Und was mich aber gestern so, nachdem ich dann so zwei Tage das immer wieder verfolgt habe, was denn da gesprochen wird und war eigentlich so in der Vermutung, das geht mehr um Aktionshinweise, wurden mir aber immer deutlicher, als ich das so las, dass so, ich sag mal so, die Seele von Lützerath da so ein bisschen mitschwang. Also so dieses, ja, ich würde fast sagen, so eine Art Wehmut oder Melancholie oder ja, Traurigkeit auf jeden Fall, dass da was ganz Großes zu Ende geht. Ja? Immer wieder unterbrochen, auch von Meldungen, seid vorsichtig mit schwerem Gerät. Da in den Tunneln, und im Moment ist das ja auch so, dass die da, dass da sich ein paar Aktivisten um dieses Gendern da zu umgehen haben, die sich jetzt da auch das ein bisschen einfacher gemacht, dass die immer nur I dran hängen, diese Sachen. Das gibt es auch, diese Hinweise, aber es gibt vor allen Dingen sowas wie, da kann man eigentlich nur zitieren, ne? Nur ein Ausschnitt von heute Morgen, schwupps, wir sind wieder da. Größenwahn und Vogelnest sind wieder besetzt. Das sind wohl Teile da innerhalb des Dorfes. Hase und Notlösungen sind es immer noch. Reihenhaussiedlung lebt. Allein dieser Begriff Reihenhaussiedlung ist schon wirklich putzig. Ne? Entgegen der Zerstörung haben wir heute wieder richtig viel Konstruktives geschafft. Wir haben uns für ein gutes Leben für alle eingesetzt. Uns der Räumung widersetzt. Und besorgt, Pressecamp organisiert. Wir sind füreinander da. Vergesst nicht, dass wir viele sind. Und gestern las ich, die Baumhäuser an der Wall Street und das Hüttendorf sind weitgehend geräumt. Unter all den Neubaugebieten warst du die schönste Reihenhaussiedlung weit und breit. Die unräumbar ist und bleibt weiterhin, ihr habt es geahnt, unräumbar. Lützi bleibt. Das kann man endlos fortsetzen, auch mit noch viel anderen Beschreibungen. Ich weiß nicht, ob das bei diesen paar Sachen so durchkommt oder Anlaufstelle für Menschen, die aus Lützi, auch diese Verniedlichung finde ich immer wieder auffallend, das habe ich auch schon von anderen gehört, die aus Lützi kommen, ist der Greenpeace-Container. Da dort warten Tee, Snacks und emotionale Unterstützung für euch. Ne? So, wie gesagt, so könnte man das ewig weiter, immer weiter zitieren. Was mir nur so als Gefühl da so bei übrig blieb, ist wirklich, dass es, ja, dass da was ganz Großes zu Ende geht und dass mich da so, wenn man sich da so reinversetzt und deutlich jüngere Leute sind, das finde ich schon mehr als, da werden ein paar Leute weggeräumt und da ist Kapitalismus am Werk.
Ja, das Ding ist, glaube ich, also für die Leute, die, ich habe da ja so auch Verschiedenes drüber gelesen und neulich so einen Erlebnisbericht von einem Journalisten, der, ich weiß nicht, ein Wochenende da verbracht hat. oder zwei Tage, weiß ich nicht. Und der wurde von jemandem, der da in Lützerath wohnt, also von den Aktivisten, durch die Anlage geführt, durch das besetzte Dorf. Und da kam auch raus, da sind Leute ja seit 2 Jahren ununterbrochen vor Ort. Das ist ja nicht so, das fährst ja nicht, also die fahren ja nicht am Wochenende dahin und machen ein bisschen Demo, sondern die sind da und haben den Ort besetzt. Und ja, jetzt mal, du auch schon sagtest, sehr jung. Das heißt, sagen wir mal, die sind zwischen 20 und 25 und verbringen dann quasi ein Zehntel ihres Lebens schon dort. Ja. Also sagen wir 2 Jahre oder so. Das ist, von daher ist das automatisch was ganz Großes. Ja. Ja. Ne? Also allein schon rein von der Zeit her, jetzt von der Bedeutung kulturell, politisch, soziologisch, wissenschaftlich, mal ganz abgesehen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch für viele eine Riesenaktion oder die erste große Aktionen, die sie erleben, machen oder selbst betreiben halt, ne? Machen und selbst betreiben. Ja, ja. Von daher dachte ich dann auch schon, Mensch, wenn du 2 Jahre irgendwo bist, und die sind ja alle sehr eng miteinander, zwangsweise, wenn du auf so einem, das ist ja ein winziges Dörflein, das sind ja nur ein paar Häuser.
Ein Weiler,
also wirklich winzig. Und wenn du da 2 Jahre lang mit immer denselben Leuten zusammen bist, unter demselben gemeinsamen Aspekt, der dich da hält, mit denen du mit den Leuten arbeitest, an diesem Projekt oder wie immer man das nennen will. Und das geht dann zu Ende. Ja, das ist sicher ein großer emotionaler Einbruch, den die Leute da erleben. Ich will gar nicht sagen erleiden, aber wahrscheinlich ist es auch mit viel Leid verbunden, wenn du da raus musst.
Ich sage ja immer so, da wird gerade auch Vergangenheit geschrieben. Ne? Also im Sinne von für die Leute, wenn die 60 Jahre weiter sind oder 50 Jahre, dann sagen die, da waren wir. Ne? Ich
meine,
die reden ja auch noch hier und da von Brockdorf.
Ja, genau. Opa erzählt vom Krieg.
Ja, genau. Und die anderen erzählen vom Krieg, genau. Wenn du dann dagegen diese Statements hörst, Lützerath sei das falsche Symbol, ne? Hat Habeck ja gesagt. Da denke ich so, das wird auch Wunden reißen, was die Verhältnis dieser jungen Leute, das sind ja nicht nur junge, aber viele junge Leute, gegenüber so den Grünen speziell, überhaupt natürlich auch den politischen Parteien und Strukturen gegenüber auf jeden Fall auslösen.
Mhm.
Denn da ist ja auch eine riesen Enttäuschung, was deren Macht und Möglichkeiten angeht. Ja, finde ich schon auch ein bisschen traurig, das Ganze, weil das hatte ich gar nicht so vermutet. Und dann wird man sehen, wie soll ja jetzt am Samstag ist ja nochmal eine Riesendemo, wie gesagt, mit der Königin der Bewegung, mit Thunberg kommt ja wohl auch, ne?
Mhm. Hab ich gehört. Ich habe nur gelesen, dass das angeblich, ich weiß es nicht.
Und das wird auch nochmal, glaube ich, viel Frust da los werden können. Also
zum Beginn des neuen Jahres.
Zu Beginn des wunderschönen neuen Jahres, was uns Frieden und Freiheit bringen wird und erhalten wird. Ne?
Hoffen wir das Beste. Wir machen auf jeden Fall weiter mit unserem Podcast.
Und was machen wir hier? Wir setzen um, was wissenschaftlich bestätigt ist und notwendig ist. Und dafür werden wir geräumt und kriminalisiert. Und es wird nicht einmal über Fakten geredet oder über die Frage, dass wir mitten in der Klimakrise stecken, die unser aller Lebensgrundlage verbrennen und gefährden wird.
Wir blicken jetzt dem zweiten Tag der Räumung entgegen. Die Lage ist dramatisch. Und ein wichtiger Punkt an der Stelle ist natürlich noch, das ist uns aber hoffentlich auch allen klar. In Lützerath geht es nicht nur um ein Dorf. Es geht um 280 Millionen Tonnen CO2 unter dem Dorf, das geschützt werden soll, das laut dem Pariser Abkommen nicht an die Luft kommen darf, nicht verfeuert werden kann. Und genau in diesen Stunden bildet sich eine wirklich breite Unterstützung aus der Gesellschaft ab. Landwirte rufen den Streik am Samstag auf den großen Klimastreik. Die Kirchen haben sich ausgesprochen. Gestern kamen über 500 Wissenschaftlerinnen mit einem gemeinsamen Statement für den Erhalt von Lützerath raus. Genauso wie auch Prominente, über 200 Prominente, von denen noch einige heute hier sind, die jetzt sagen, Lützerath muss erhalten bleiben, die Kohle muss im Boden bleiben. Wir sind jetzt heute hier vor Ort. Wir erwarten Samstag hier viele tausend Menschen zur großen Demonstration, zu der auch Greta Thunberg erwartet wird, und werden auch da wieder klar machen, dass wir hier bereit sind, auch dann hinzugucken, wenn es unbequem wird, auch dann aufzustehen, wenn sich das die Grünen gerade nicht trauen. Vielen Dank.
Also die Polizei sagt derzeit, dass sie erstmal davon ausgeht, dass die Großdemonstration, die für Samstag geplant ist, sich von der Teilnehmerzahl verdoppeln wird. Zunächst war von 3.000 Teilnehmern ausgegangen worden, jetzt sind es 6.000 Teilnehmer, von denen man da ausgeht. Und für diese große Zahl von Menschen muss erstmal ein geeigneter Platz gefunden werden, weil man kann sich natürlich vorstellen, nachdem hier schon so viel geräumt worden ist und der Bauzaun, den RWE gestern errichtet hat, fast fertiggestellt ist, werden die Demonstranten nicht mehr hier nach Lützerath selbst kommen können. Dann stellt sich die Frage, wo diese Demonstration einfach rein örtlich dann stattfinden kann.
Nun glaube ich auch, dass Klimaschutz und Protest Symbole braucht. Aber die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol. Dass wir in dieser Regierung oder auch in dieser Gesellschaft überhaupt wieder ein bisschen abgebremst durch die Not des letzten Jahres natürlich, aber eigentlich dann doch mit einem großen Erkenntnisschritt über Klimaschutz engagiert diskutieren und Wahlkämpfe darüber geführt werden, liegt ganz wesentlich auch am Protest, den die jungen Leute, maßgeblich die jungen Leute, auf die Straße gebracht haben.
Wie hat Dylan in seinem Newsletter da, oder wie auch immer, heute habe ich gesehen, oder gestern kam der Not Dark Yet, ne? Ja, und du hast uns aber heute auch nochmal was mitgebracht in Sachen Musik. Wir sprachen gerade schon so ein bisschen drüber und wirst gleich auch deinen Beitrag
machen. Genau, kommt alles.
Okay.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Willkommen in 2023. Allen, die gute Vorsätze für dieses Jahr haben, wünsche ich, dass sie damit Erfolg haben. Haltet durch, es lohnt sich. Heute geht es unter anderem auch um Magnus Hirschfeld, den Sexualwissenschaftler, der bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts eine Forschungsarbeit über Transvestiten veröffentlicht hat und damit diesen Begriff etablierte. Klaus, du hast aus diesem Anlass den Song Lila Lied in der Interpretation von Inga Humpe vorgeschlagen. Tolle Idee. Komponiert wurde das Lila Lied von Mischa Spoljanski unter dem Pseudonym Arno Billing. Der Text stammt von Arno Schwabach. Der Jude Spoljanski floh 1933 vor den Nazis nach England. Schwabach blieb in Deutschland und schrieb später unter anderem Lieder für Freddie Quinn. Die Widmung, die die beiden dem Lied voranschickten, lautete: dem unermüdlichen Forscher und Freund, Herrn Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld, zugeeignet. Eine Gesangsaufnahme aus der damaligen Zeit existiert meines Wissens nicht, aber aus den letzten Jahren gibt es einige Gesangseinspielungen. Wir hören die Version von Inga Humpe, die in den 80er Jahren mit den Neonbabys Musik gemacht hat und heute mit Zweiraumwohnung erfolgreich ist. Zeile im Refrain, in der es heißt, wir sind nun mal anders als die anderen, bezieht sich höchstwahrscheinlich auf den Titel des gleichnamigen Films von Richard Oswald aus dem Jahre 1919. Im Film, anders als die anderen, geht es um eine schwule Beziehung. Magnus Hirschfeld spielt in diesem Film sich selbst und hält ein Plädoyer für Toleranz und für die Rechte von Homosexuellen. Wie im Stummfilm üblich, wurden die Texte in Schrifttafeln eingeblendet. Um das Gegenteil von anders als die anderen geht es im nächsten Song im Wachsaal. Nämlich um den Opportunisten, der eben nicht anders, sondern angepasst sein will. Interpretiert wird er von Jacques Dutronc, dem Ehemann von Françoise Hardy, die jetzt im Januar Geburtstag hat. Dutronc im April, dann wird er 80. Dutronc ist seit den 60er Jahren als Sänger, Songschreiber und Schauspieler erfolgreich. Für seine Rolle als Vincent van Gogh erhielt er den César als bester Schauspieler. Seine letzte goldene Schallplatte erhielt er für Le Vieille Canaille mit Johnny Hallyday und Eddie Mitchell. In der gleichnamigen Konzertreihe erzählen die drei Herren sozusagen ihren Teil der Geschichte der französischen Popmusik. Kann man sich auf YouTube ansehen, ist absolut sehenswert. Dutronc lebt seit vielen Jahren auf Korsika. Im vergangenen Jahr hat er allerdings einige Konzerte mit seinem Sohn Thomas gegeben und auch für die kommenden Monate sind Auftritte geplant. Freuen wir uns darauf. Bis dahin, Zeit für ein wenig Ironie, Zeit für L'Opportuniste. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste.